Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Willkommen, liebe Zuhörende, beim Podcast Geschichten aus Aarau. Ich bin der Simon.
Und ich bin der Manuel.
Und wie üblich erzählen wir uns als Historiker einmal im Monat eine Geschichte aus der Aarauer Vergangenheit, wo wir einmal probieren, über die Aarauer Stadtgrenze rauszukommen. Und Manuel 2026 hat gestartet. Das bedeutet auch bei uns ein bisschen Veränderung.
Ja, endlich mal. Wir haben ja jetzt die letzten 3 Jahre fast jeden Monat eine Geschichte rausgebracht. Und das wird sich jetzt verändern, weil wir, der Simon und ich, sind im Projekt Neue Stadtgeschichte Aarau als Autoren am Arbeiten für hoffentlich eine gute neue Stadtgeschichte. Und dort sind wir auch in einem Podcast-Projekt involviert.
Genau, wer nämlich die Stadtgeschichte schon vor ihrem Erscheinen ein bisschen verfolgen will, hat die Gelegenheit, den Podcast zur Stadtgeschichte Aarau einem neuen Stadtgeschichte Aarau Podcast zu folgen und den zu hören. Die erste Folge startet am 20. Januar und wird dann weiterhin erscheinen. Und das hat auch ein bisschen Konsequenzen für uns, Manuel.
Genau, ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass wir auf unserem Podcast auch schon auf den neuen Podcast von der Stadtgeschichte verwiesen haben. Und wir werden aufgrund von dieser Arbeit ein bisschen weniger Geschichten erzählen, so wie ihr es euch gewöhnt sind. Also wir werden nicht mehr jeden Monat eine neue Geschichte aus Aarau erzählen, sondern ab und zu vielleicht mal keine Geschichte veröffentlichen oder halt einfach dann die neue Folge vom Podcast von der neuen Stadtgeschichte. Also es wird so ein bisschen eine Abwechslung geben, dass wir entweder von der neuen Stadtgeschichte eine Podcast-Folge machen oder dann auf unserem Kanal eine. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit das wir haben.
Genau, das würde ich auch unterstreichen. Es hängt ein bisschen von unserer Zeit ab, aber das soll vor allem für alle Geschichtsfans von der Aarauer Geschichte oder Aarauer Podcasts eine Einladung sein, doch mal bei der Stadtgeschichte Aarau vorbeizuschauen, entweder auf der Projekt-Homepage oder auf ihren Social-Media-Kanal, auf Facebook, auf LinkedIn oder auf Instagram. Und bei uns geht es zumindest heute sicher schon mal weiter. Und Manuel, du wärst heute dran, mir etwas aus der Aarauer Vergangenheit zu erzählen. Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, genau. Ich weiss gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann. Ich habe nachgeschaut, wenn ich das letzte Mal selber eine Geschichte recherchiert habe. Das war im August letztes Jahr. Also schon recht lang her. Und ich habe ja jetzt die letzten 3 Monate mein Masterstudium abgeschlossen und noch Zivildienst geleistet. Und während meinem Zivi im Naturama, also im Naturhistorischen Museum quasi von Aarau, habe ich in der Sammlung arbeiten und dort habe ich viele spannende Entdeckungen gemacht. Und es soll heute um die Sammlung gehen und auch um ja, so ein bisschen Geschichte, wie das Naturhistorische Museum zum Naturama geworden ist.
Ich glaube, das ist einfach auch gerade ein gutes Beispiel, überhaupt über so Sammlungen zu reden, weil ich nehme an, das Naturama teilt da ein bisschen die Geschichte mit vielen anderen naturhistorischen Museen von der Schweiz.
Genau, also ich werde ein bisschen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, von was ich zu dieser Sammlung so alles herausgefunden habe. Aber es wird auch so um allgemeine Themen gehen, die eben mit so einer Sammlung wie dieser im Naturama zusammenhängen.
Ich nehme an, ein grosses Thema davon wird die Provenienz sein, kann ich mir vorstellen, weil all die ausgestopften Tiere, wo sicher viele von uns auch schon im Naturama oder an anderen nur gesehen haben, die kommen ja oft nicht aus Aarau selber, sondern sind auf irgendeinem Weg in das Museum gekommen. Und das ist ja oft also die Frage, die HistorikerInnen interessiert. Woher kommen die? Wie sind die in das Museum gekommen? Und in der Regel interessiert das Museum selber ja auch.
Genau, ich bin da unter anderem recht nahe, habe ich den ersten Stopp gemacht in Küttingen. Ich bin aber bei meiner Provenienzforschung, bei meiner kleinen bis auf Ägypten gelangt. Und da werde ich am Schluss von dieser Folge noch erzählen, was jetzt Aarau, Küttingen und Ägypten miteinander gemeinsam haben. Wir fangen aber an mit einem altbekannten Herr, nämlich Heinrich Zschokke. Mhm. Sozusagen so ein bisschen der Urvater vom liberalen Aarau. Er hat in seinem Haus 5 andere Männer im Dezember 1810 versammelt. Das waren junge Männer, gut gebildete und eben so typisch liberale Bürger. Und das sind alles Mitglieder von der sogenannten Freimaurerloge.
Aha.
Der Grund für ihr Treffen war jetzt aber nicht die Gründung von einer Aarauer Freimaurerloge, sondern sie haben die Gründung von der Gesellschaft für vaterländische Kultur beschlossen. Mhm. Auch heute bekannt unter dem Namen Kulturgesellschaft. Wir befinden uns mit 1810 so kurz nach der Wende vom Ancien Regime bis zur Gründung vom neuen Kanton Aargau 1803. Und in dieser Zeit hat sich ja viel verändert. Also es ist so ein bisschen die Geburtsstunde vom politisch und wirtschaftlichen liberalen Kanton Aargau. Mhm. Die Kulturgesellschaft ist in diesem Kontext entstanden. Sie war nämlich eine von vielen Gründungen gewesen, von Vereinen und Körperschaften in dieser Zeit. Und das Ziel dabei war es oft, gewesen, ein mündiges, unabhängiges und eben auch gebildetes Bürgertum zu fördern, wo eigentlich so ein bisschen fortschrittlich am Fundament des neuen Staatsgebildes mitbauen soll.
Und oft auch die staatlichen Strukturen ergänzt. Oder Aargau 1803 gegründet, ist auch im Aufbau noch begriffen. Das hat natürlich auch für Aarau Veränderungen bedeutet und oft sind dann so Gesellschaften oder Sozietäten in die Lücke gesprungen.
Genau, also nach dem Ancien Regime hat sich ja zum einen eine Verwaltung gebildet und zum anderen ist eigentlich die ganze Zivilgesellschaft sozusagen erst dann wirklich entstanden. Und dort haben sich zum Beispiel Vereine wie Kadetten gegründet, der KTV Aarau, die Schützengesellschaft oder eben die besagte Freimaurerloge, also so im Zeitraum von 1790 bis 1830. Mhm. Jetzt der Kulturverein, der ist so ein bisschen etwas, heute würde man vielleicht sagen, ein Dachverband. Also ihm unterstellt sind andere neu gegründete Körperschaften gewesen, wo eigentlich so ziemlich alle Bereiche von der liberalen Gesellschaft abdecken. Vor allem so ein bisschen im Wirtschafts- und im Bildungsbereich. Mhm. Und eine von diesen Gesellschaften ist die sogenannte Aargauische Naturforschende Gesellschaft gewesen. Ich tue das in der Folge abkürzen mit ANG. Und die ist 1811 am 30. September in Aarau gegründet worden. Und da wären wir jetzt eigentlich schon beim Ursprung von dem, was später das Naturama wurde ist. Die ANG, die hat zu ihrer Gründung 3 Zielsetzungen formuliert. Zum einen ist das gewesen, die Erweiterung und Berichtigung der eigenen Kenntnisse durch gegenseitige Mitteilungen, die Beförderung der Liebe zur Naturkunde im Kanton und die Erweiterung der Wissenschaft selbst nach Maßgabe der vereinten Kräfte der Gesellschaft. Zu den Gründern haben Pioniere wie zum Beispiel der Johann Rudolf Meyer gehört oder eben der Heinrich Zschokke. Vom Johann Rudolf Meyer hast ja du kürzlich gerade eine Geschichte erzählt, wie er Gipfel auf den Alpen bestiegen hat. Und das passt ja auch jetzt gerade zu dieser ANG-Tätigkeit. Also das sind eben Bürger gewesen, die ja, Vermögen gewesen sind und sich auch haben können leisten, eben ihre Zeit also in der Erforschung von der Natur zu investieren. Also wir sind jetzt da wirklich so, wenn man so in einer Entwicklungsgeschichte denkt, recht an einem frühen Punkt von der naturhistorischen Geschichte.
Genau, im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung ist so das Interesse an der Natur vor allem mal überhaupt zu klassifizieren, zu systematisieren, was für Pflanzenarten, Tierarten, geologische Formationen unsere Welt prägen und die so darzustellen, zu erschliessen, oft auch mit dem ökonomischen Nutzen für die Menschen. Also wie kann man so Pflanzen gewinnbringend zum Beispiel einsetzen, was ist im Staatsgebiet überhaupt vorhanden und dann teilweise auch darüber raus. Also der Fokus ist schon sehr fest, Tierarten, Tierpflanzen sammeln, bestimmen und die dann zu erforschen. So.
Genau, vielleicht versteht man das ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen erkläre, wer die Gesellschaft genau war. Also am Anfang waren es 11 Mitglieder bei der Gründung, etwa 50 ab der Mitte des Jahrhunderts und dann bis 1911 waren es schon 210 gewesen, also eben im 19. Jahrhundert vor allem in der zweiten Hälfte ist die Gesellschaft rasant gestiegen. Es sind ein bisschen weniger im Vergleich zu anderen Kantonen, weil ja laut den Gründer der Kantonsteil im Aargau halt gleich noch recht zerstritten gewesen sind und Naturwissenschaften an der Schule auch noch nicht so weit entwickelt gewesen seien. Ab 1902 sind dann auch Frauen als Mitglieder zugelassen. Am Anfang, also so 1816 und 17, hat man sich noch mit der Hungersnot in Europa beschäftigt. Und dann haben sich aber schnell weitere Tätigkeiten etabliert. Man ist auf Exkursionen gegangen. Man hat eine Kommission für die Vermessung vom Kanton ab 1817 gegründet. Man hat auch eine Errichtung von einem botanischen Garten in Aarau, im Rathausgarten, zum Ziel gehabt. Das hat man dann leider aufgrund von fehlenden Mitteln nicht können umsetzen. Der Friedrich Mühlberg, das ist dann später ein wichtiger Konservator gewesen, zu dem kommen wir noch. Der ist in der ANG auch bekannt worden, weil er eine Quellenkarte vom Kanton gezeichnet hat. Also die ANG ist mehrmals untersuchen, wo also im Kanton Wasserquellen könnten vorhanden sein. Und er hat dann eben so eine Karte gezeichnet. Er hat sich auch lange damit beschäftigt, nach dem Vorkommen von Steinkohlen in der Schweiz zu suchen. Die ANG hat öffentliche Vorträge gehalten und besucht, ganz viele Sitzungen gehabt. Sie haben auch eine Lesesammlung gehabt, also eben das Ziel, auch einen Wissenschaftsaustausch zu haben mit anderen Gesellschaften. Und schlussendlich haben sie auch wollen aus dem Museum gründen. Das war von Anfang an das Ziel gewesen, wo sie einfach formuliert haben im Sammeln von interessanten Naturobjekten. Der Friedrich Mühlberg, das war wie gesagt eine ganz prominente Figur gewesen in dieser ANG. Der hat dann das Aargauische Naturhistorische Museum mitgeprägt. Er war übrigens auch der Gründer vom Kantonsschülerverein Industria 1857.
Ah.
Bereits in den Statuten von 1811 ist schon die Gründung eines Naturalienkabinetts gestanden, vorzüglich aargauische Naturprodukte enthaltend zur Förderung des Studiums der Naturwissenschaften. Das ist noch wichtig, also es ist von Anfang an eigentlich darum gegangen, sich auf den Aargau zu konzentrieren. Das macht ja auch Sinn vor dem Hintergrund, dass man wie auch mit so Museen versucht hat, eine eigene Identität zu schaffen. Mhm. Und da hat das Naturbild auch dazu gehört. Die ANG hat schon früh angefangen, Objekte zu sammeln. Das sind vor allem einfach private Objekte gewesen von den einzelnen Mitgliedern der ANG. Und der Staat hat gleichzeitig angefangen, eine naturhistorische Sammlung im Kantonsschulgebäude anzulegen. Und sie hat dann, also der Staat hat dann auch beschlossen, sie zum allgemeinen Nutzen öffentlich aufzustellen. Und die beiden Sammlungen, also vom Staat und von der ANG, die haben sich dann im Kantonsschulgebäude ab 1836 vereint. Also ist dann eigentlich nur noch eine Sammlung gewesen.
Mit Herkunft der Stadt, die erwirbt, Privatpersonen, die Mitglied in der ANG sind, die dort Sachen reinbringen, plus Erwerbungen von der ANG selber.
Genau, und da war man auch im regen Kontakt gewesen. Also wenn die ANG etwas erwerben wollte, haben sie oft auch im Kanton geschrieben und haben zum Beispiel um finanzielle Mittel gesucht. Es hat später dann auch noch ein Antiquarium gegeben, das auch vom Kanton geführt worden ist, wo die ANG eigentlich auch immer eine Mitsprache gehabt hat, was jetzt hier in welche Sammlung kommt. Ursprünglich hat man erhofft, dass zum Beispiel Tiere, die von Jägern gelegentlich in der Umgebung erlegt worden sind, können akquirieren oder auch einfach geschenkt bekommen. Es steht dann in den Mitteilungen von der ANG auch: Es wurden aber auch oft exotische Tiere in die Sammlung aufgenommen, namentlich solche, die in den damals häufiger als heute wandernden Menagerien anlässlich ihres Aufenthaltes in Aarau zugrunde gegangen waren und daher zu billigen Preisen erworben werden konnten oder deren Häute, besonders bunte Vogelbälge, von Aargauern aus der Fremde heimgebracht wurden.
Okay, das heisst übersetzt, einerseits hat man diese Menagerie, also so diesen frühen Zirkus, wo da durch Aarau gezogen sind, die toten Tiere abgekauft, wenn sie exotischen Ursprungs, was auch immer das heisst, sind, oder Aarauerinnen, die im Ausland waren sind und dort auf irgendeine Art ein Tier erworben haben. Das hat man auch probiert, in die Hand zu bekommen und können auszustellen.
Genau, und da sieht man, dass sich gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die der Sammlungswunsch sich recht verselbstständigt hat. Oder? Am Anfang hat man ja noch die Idee gehabt, dass man sich auf den Aargau konzentriert. Und wo man gemerkt hat, man könnte eigentlich quasi von überall, also Tierbälle kommen, hat man auch sich schnell mal für ausseuropäische Tiere anfangen interessieren. Ein paar Beispiele von dieser Sammlung, zum Beispiel der helvetische Minister, der Albrecht Renker, der hat eine grosse Sammlung von Mineralien hinterlassen. Die hat Bestand aus Gesteinsarten und Petrifakten, wo er...
Also Versteinerungen.
Genau, wo er anlässlich von seinen intensiven geologischen Studien in den Alpen und im Jura in den letzten Jahrzehnten von seinem Leben gesammelt hat. Im Jahr 1866 ist es zu einer sehr speziellen Sammlungsübergabe gekommen, oder beziehungsweise zu einem Ankauf von einer Sammlung, nämlich eine vom ehemaligen Bundesrat, dem Frei Herosee. Mhm. Der war nämlich ein eifriger Ornitholog und Mineralog gewesen. Und er hat dann im Staat seine grosse Sammlung von europäischen Vögeln zum Kauf angeboten.
Wo bisher bei ihm in den Stuben rumgestanden sind, oder?
Ja, also er hat die im Schlössli unterbracht, Zarau. Mhm. Und das war natürlich bei so einer grossen Sammlung auch ein das Problem gewesen, wo tut man die überhaupt unterbringen? Weil, ja, kannst du dir vorstellen, so biologische Präparate, die sind ja aus echten Tierhäuten und Federn. Mhm. Und die können schimmeln, die können von Insekten angefallen werden. Temperatur spielt da eine Rolle. Und ich weiss jetzt nicht, ob das Schlössli da besonders ein guter Ort gewesen ist. Vielleicht hat der Frei Herosee auch gewusst, dass er die Sammlung nicht privat kann unterbringen und hat sie darum dann vermacht. Also das sind über 1000 Vogelpräparate gewesen.
Was?
Mit 487 verschiedenen Vogelarten. Mhm. Halt eben jeweils zum Beispiel Männli und Weibli oder im Sommer- und Winterkleid, darum eben über 1000. Mhm. Die Sammlung die enthält einen sogenannten Alca impennis, unter dem Trivialnamen Riesenalk bekannt. Weißt du, was das für ein Vogel ist?
Ja, lustigerweise weiss ich das, auch wenn ich sonst nichts mit Ornithologie zu tun habe. Aber die Alk oder der Riesenalk spielt in einem Krimi, den ich kürzlich gelesen habe, eine Rolle. Vielleicht andere HörerInnen wissen, von wem ich rede. Aber genau. Darum habe ich eine Vorstellung. Also, es ist ein Pinguin oder eine Pinguinart, die auf der nördlichen Halbkugel existiert hat, wo aber mittlerweile ausgestorben ist.
Mhm. Genau, also der Frei Herosee, der hat den Vogel wahrscheinlich 1843 in einem Naturalienhändler in Hamburg abgekauft und der hat den 1832 in Island erlegt. Und ja, kurz darauf aber, wie du sagst, ist das Tier ausgestorben, nachdem er es für geschützt erklärt hat. Und das hat dann das Präparat natürlich fast unbezahlbar gemacht. Mhm. Es hat dann auch Briefe gegeben an die ANG von deutschen Sammlern oder auch Museen, die sehr heiß gewesen sind auf das Präparat. Aber ja, aus heutiger Sicht hat man zum Glück die Angebote immer abgelehnt. Und der Riesenalk, der ist heute im Naturama in der Dauerausstellung ausgestellt.
Ah, dann muss ich den mal anschauen.
Übrigens hat dann die ANG die ganze Sammlung im Casino, an der Casinostrasse in Aarau, unterbracht. Und das ist ja Konkurs gegangen und darum hat man die Räumlichkeiten dann für andere Sachen können brauchen. Das Casino war ein Gebäude von der Stadt gewesen. Das Museum hat aber im Kanton und der ANG gehört. Es sind dort drin aber leider nicht so viele Tierpräparate ausgestellt gewesen, weil es auch dort recht feucht und staubig war. Es hat offenbar auch dort ab und zu mal reingeregnet. Darum ist eben so die zoologische und die botanische Sammlung eher in den oberen Stöcken gewesen und die sind nicht so zugänglich gewesen. Es hat auch immer wieder Schimmel gegeben dort. Jetzt eben der damalige Konservator, der Friedrich Mühlberg, der hat von einem aargauischen Landesmuseum geträumt. Er hat aber gewusst, dass da wegen Platz- und Geldmangel eigentlich nicht realisierbar ist. Nach der Gründung vom Naturhistorischen Museum in Solothurn hat er dann aber Bestrebungen verfolgt für die Gründung von einem naturhistorischen Museum in Aarau. Und seine Vorstellungen hatten folgende Inhalte gehabt. Zum einen ist das eine wissenschaftlichen Zwecken dienende Sammlung aller Objekte, Tiere, Pflanzen, Mineralien, Gesteine und Petrifakten, deren Kenntnis für die gründliche Erforschung der Natur unseres Landes wichtig ist, gewesen. dann eine Sammlung einer umfassenden Auswahl aargauischer Objekte, auch zur ästhetischen Ausstellung dienend. Und außeraargauische und besonders außereuropäische Objekte sollten eventuell in einer besonderen Abteilung zur Ausstellung kommen. Also da ist jetzt der Wunsch schon drin, dass es eben nicht nur den Aargau soll betreffen, sondern ja, Tier aus allen Herren Ländern. Bis zur Gründung von dem Museum ist dann aber noch einige Jahre gegangen. Man hat dann eine Kommission eingeschaltet, man hat finanzielle Mittel gesucht gehabt. Die offizielle Eröffnung vom Natur- und Heimatmuseum ist dann am 21. Mai 1922 erfolgt. Dort drinnen hat es eine Schausammlung gegeben, die über 3 Stockwerke verteilt war, in 10 verschiedenen Abteilungen.
Ist das das Gebäude, wo man heute noch den alten Teil vom Naturama hat? Ist das das?
Genau, das ist gerade das vis-à-vis vom Bahnhof. Mhm. Das ja, so neubarocke Gebäude. Mhm. Ja, in diesen Abteilungen sind Themen besprochen worden, wie zum Beispiel die Forstwirtschaft, die Jagd, die Fischerei, ausgestorbene Tiere.
Mit dem Alk.
Genau. Mineralogie, Geologie, Bodenschätze vom Kanton, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, eine zoologische Typensammlung und eine allgemeine Biologie, also wo zum Beispiel so die Entwicklungsgeschichte der Tiere dargestellt worden ist. Mhm. Dort noch recht stark in der Tradition von der Theorie von Darwin. Mhm. Mit dem komme ich eigentlich schon zum Schluss von der kleinen Geschichte vom Naturhistorischen Museum. Die Stiftung vom Naturama hat sich übrigens erst 1999 gegründet, mit dem Ziel eben von einem Neubau. Und dann hat sich das Museum Naturama getrennt von der ANG. Die ANG gibt es heute immer noch. Mhm. Mir ist einfach wichtig, um aufzuzeigen, mit den Abteilungen, die 1922 im Museum Bestand hatten, hat man eine ganz bestimmte Form von einer Darstellung von der Natur verfolgt. Meiner Meinung nach ist es schon recht fest darum gegangen, welchen Bezug der Mensch zu der Natur hat. Eben, es geht auch viel um verschiedene Wirtschaftsbereiche und eben auch so eine recht differenzierte und hierarchische Darstellung vom Tierreich schon.
Ich glaube, das kann man ja nicht voneinander lösen. Also anfangs, in den Anfängen, wo du erzählt hast, wo es wirklich noch mehr darum geht, überhaupt einmal zu schauen, was für Tier- und Pflanzenarten sind da, und dann wird das einfach so gesammelt und möglichst umfassend präsentiert. Und ab Mitte 19. Jahrhundert, wie du angesprochen hast, kommen dann die Evolutionstheorie von Darwin, wo ja populär werden und bekannter. Und ich nehme an, gerade so eine naturhistorische Sammlung orientiert sich natürlich dann auch an dem. Und genau, tut dann eine Systematik anlegen, wo steht der Mensch im Verhältnis zu der damaligen gedachten Hierarchie von der Pflanzen und Lebewesen auf der Welt.
Genau, darum finde ich es auch so spannend, sich mit so einer Sammlung zu beschäftigen, weil die ja eben nicht immer gleich gewesen ist und sich immer so ein bisschen am Zeitgeist gerichtet hat.
Was man ja sieht im heutigen Naturama, wo sehr relevante und aktuelle Themen wieder aufgreift. Also genau das ja. Ist ja immer, Museen sind ja immer ein Spiegel so von der Gesellschaft und von den Fragen, wo Gesellschaft an die Natur oder die Naturgeschichte hat.
Mhm. Ja. Ich habe noch ein spannendes Beispiel gefunden, wo so ein bisschen die gesellschaftliche und politische Hintergründe von einem scheinbar neutralen Begriff recht gut dargelegt werden. Mhm. Das ist ein Aufsatz von der Londa Schiebinger und der heisst «Why Mammals are called Mammals». Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber ich würde ihn gleich gerne erwähnen, weil ich ihn noch recht spannend gefunden habe. Also Mammals ist das englische Wort für Säugetier und heisst übersetzt einfach von der Brust. Es ist eigentlich schon noch eine spannende Frage, ja, wieso sagt man dem überhaupt Säugetier? Und eigentlich liegt es ja auf der Hand, weil...
Seid ihr ihre Kinder säugen?
Genau.
Bei der Aufzucht.
Und das machen offenbar nur Säugetier. Aber irgendjemand hätte das ja müssen bestimmen. Und
das ist... Tier nach dem klassifiziert.
Genau. Mhm. Das war der Carolus Linnaeus, oder unter dem Namen Carl von Linné bekannt. Er war ein schwedischer Naturforscher. Und er hat die Klassifikation 1758 erfunden. Und die sind heute ja immer noch gängig. Und spannend ist aber, dass erstens mal nicht alle Säugetiere auch wirklich Milch produzieren.
Aha.
Welche zum Beispiel nicht? Das ist ein bisschen eine Fangfrage.
Ist irgendein Tier im Wasser?
Also es sind schon mal alle männlichen Tiere.
Ja, das ist wahr, natürlich.
Ich hab mich recht in ein Rabbit Hole rein.
Es tut so, ja.
Also Männer können scheins Milch produzieren, theoretisch. Mhm. Also alle männlichen Säugetiere haben Brustwarzen, außer ein Tier, kleiner Fun Fact.
Keine Ahnung.
Also laut dem Karl von Linne sind es Rösser. Ich habe ganz viele YouTube-Videos von Rösser Brustwarzen gesucht und mir angeschaut. Scheint haben Rösser, also Hengste, haben nicht immer Brustwarzen. Meistens
okay.
aber.
Okay, ja.
Spannend ist aber, dass es Merkmale gibt, die Säugetiere eigentlich besser würden zusammenfassen. Mhm. Nämlich zum Beispiel haben alle Säugetiere 3 Knochen im Ohr und ausschließlich Säugetiere. Aha. Sie haben 4 Herzkammern. Es haben alle Säugetiere ein Zwerchfell. Und alle Säugetiere haben ein Fell. Auch Wale.
Mhm. Oder einfach eine Form von Körperbehaarung.
Genau, so. Ja.
Ja.
Und das ist jetzt, also die Londa Scheibinger fragt sich dann, ja, eben wieso hat jetzt Karl von Linné dann gerade Säugetier, gerade Säuge oder sozusagen die weibliche Brust als Merkmal von einer ganzen Tierklasse ausgewählt. Mhm. Und da kommen jetzt eben auch gesellschaftliche Hintergründe von dem her ins Spiel.
Lass mich raten. Weil der Mensch auch ein Säugetier ist und irgendwie Säugen mit Fürsorglichkeit assoziiert wird und irgendwie so eine gedachte familiäre Nähe, was so ein bisschen menschliche Attribute sind, oder dem Mensch vor allem zugeschrieben werden, dass man dann das wie auf Tier projiziert und darum sagt, wir sind nicht Zwerchfelltier oder die 3 Knochen im Ohrtier, sondern wir nehmen eben Säugen als positiv besetztes Merkmal.
Genau, also das ist zumindest eine Interpretation. Mhm. Man könnte ja noch ganz viel, es könnte ja auch einfach Zufall sein, aber die weibliche Brust ist oft als Merkmal verwendet worden, um den Menschen mit Tier zu verbinden, weil eben Weiblichkeit eher mit Natur in Verbindung gebracht worden ist zu dieser Zeit oder vor allem gerade so in der Reihe von diesen Aufklärern Ende 18. Jahrhundert. Mhm. Und sozusagen hat man die Frauen im Bereich von der Reproduktion gestellt und die Männer eher so im Bereich von der Vernunft. Also quasi Männer sind eigentlich das, was uns vom Tierreich unterscheidet. Mhm. Und Weiblichkeit ist das, was uns mit dem Tierreich vereint. Also in so einer ganz frühen, bürgerlichen, auch, könnte man sagen, recht sexistischen Einteilung von der Natur. Und was jetzt vielleicht noch ein bisschen brisanter ist, ist, dass der Karl von Linné selber engagierte Gegner vom sogenannten Ammenwesen war, oder von der Ammentätigkeit. Aha. Also vom Stillen von Kindern als Dienstleistung.
Ja.
Also er hat zum Beispiel gesagt oder geschrieben, dass die Ammentätigkeit Gesetze von der Natur verletzen würde. Und ja, das lässt schon ein bisschen durchblicken, dass er
im Stillen oder bei den Tieren säugen, dass er dem eine höhere Bedeutung beimisst,
so, eine höhere Bedeutung,
wo nicht ersatzweise kann abgegeben werden oder sollte.
Genau, und auch in der Natur verankert.
Mm.
Genau, das ist jetzt auch so ein Beispiel, oder, wie so ein uns geläufiger Begriff eben doch auch einen politischen Hintergrund kann haben.
Oder selber eine Geschichte mit gewissen Naturvorstellungen, die den prägen. Ja.
Genau, also das war jetzt einfach nur so ein kleiner Exkurs gewesen, aber wenn wir jetzt eben auf...
Und zum dieses Rabbit Hole illustrieren, dass man kann reingehen, ja, wenn man sich mit sowas beschäftigt.
Ja, genau, ich müsste das erzählen, sonst wäre das Rabbit Hole für nichts gewesen. Aber eben, wenn man jetzt das Natur- und Heimatmuseum von 1922 anschaut, dann könnte man jetzt hier die Sammlung sich anschauen und zu jedem einzelnen Präparat könnte man jetzt schauen, eben, was ist genau mit dem assoziiert worden. Wieso ist gerade zum Beispiel die Jagd und die Fischerei eine von diesen Abteilungen gewesen und nicht zum Beispiel Nachhaltigkeit, wo ja heute ein grosses Thema war.
Und wo gerade im Zusammenhang mit dem Wald, wie wir ja auch schon in einer Episode besprochen haben, durchaus ein Begriff war, wo im Verständnis der Leute vorhanden war. Also ein nachhaltiges Ressourcennutzen. Genau. Mhm. Ja, sehr interessant.
Ja, die Sammlung vom Naturama, die besteht heute aus einer zoologischen Sammlung, also eben die klassischen Tierpräparate, dann eine paläontologische Sammlung, also Versteinerungen und Fossilien, und eine geologische Sammlung, Also Kristall, Gesteine, Kohle und so weiter, weil das ja eben auch aus wirtschaftlicher Sicht auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich bin dann aber noch auf einen Zeitungsartikel von 1959 gestossen im Naturama. Ich weiss leider nicht, von welcher Zeitung, aber es war trotzdem sehr spannend gewesen, weil darauf habe ich ein Bild gesehen. Ich zeige dir das schnell.
Mhm.
Was siehst du da drauf?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Sarkophag aus Ägypten.
Ganz genau,
so,
ja.
Wie man sich den vorstellt, so eine Pharaonenfigur mit so einem Kopfschmuck, ja, und dann so eng, und es ist eine Hülle, wo wahrscheinlich irgendeine Mumie, eine ägyptische, würde enthalten.
Genau. Ich habe dir jetzt noch ein Bild gezeigt von dem Sarkophag. Unter dem Bild steht: Der besondere Stolz des Museums, Mumie und Sarkophag des Inaros, eines ägyptischen Priesters. Wie gesagt, eben, der Artikel ist von 1959 und ich habe gedacht, wieso zur Hölle ist jetzt eine ägyptische Mumie der besondere Stolz von einem naturhistorischen Museum?
Ja, man würde es jetzt eher in ein einfach historisches Museum setzen. Mhm. Ja.
Aber gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja über lange Jahre die ANG hat den Aargau abbilden wollte, finde ich schon noch spannend, dass jetzt da plötzlich Ägypten eine Rolle spielt. Ich hoffe auf jeden Fall unbedingt herausfinden, wieso die Mumie offenbar mal in der Sammlung war vom Naturhistorischen Museum.
Ich nehme an, bei all diesen Objekten, die das Museum angesammelt hat, ist die Herkunft und eben die Geschichte nicht so einfach wie bei dem Alk, wo ich jetzt davon ausgehe, das kann man ein bisschen rekonstruieren über Briefwechsel von Mitgliedern mit Institutionen oder Privatpersonen, die sich irgendwie austauschen über Objekte. Und so kann man vielleicht nachvollziehen, woher so ein Gegenstand gekommen ist. Mhm. Aber ja, hängt wahrscheinlich davon ab, ob das dokumentiert worden ist oder überhaupt eine Dokumentation gemacht worden ist.
Hm. Ich kann schon mal sagen, es ist nicht gut dokumentiert worden, aber man muss auch sehen, das ist ja oft auch nicht Priorität Nummer 1, das zu dokumentieren, weil ein Museum ist auch für Konservierung von allem zuständig, dann auch für die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Also es geht ja in erster Linie darum, eine Sammlung zu zeigen oder auch für wissenschaftliche Zwecke zu verwenden.
Genau, und die Priorität von der Dokumentation, von der Provenienz, ist auch ein Anliegen, das erst heute, also in der jüngeren Vergangenheit, so ein grosses Anliegen geworden ist.
Mhm. Ich habe trotzdem einen Eintrag gefunden im ersten Eingangsbuch von der ANG. Der Eintrag stammt aus 1884 und dort innen steht: Andreas Bircher, Kaufmann von Aarau in Kairo. Eine vollständige weibliche ägyptische Mumie samt Sarg u Deckel. Süd Achmim, dem alten Panopolis in Mittelägypten aus der Ptolemäerzeit. Circa 2000 Jahre alt.
Mhm.
Also zumindest gibt es offenbar einen Eintrag, dass die ANG so eine Mumie mit Sarkophag erworben hat. Und ganz am Anfang auch noch der Name Andreas Bircher.
Mhm.
Und über den ist einiges bekannt. Er ist auch unter dem Namen André Bircher bekannt. Er taucht übrigens im Eingangsbuch von der ANG immer wieder auf.
Hat verschiedene Erwerbungen gemacht.
Genau, also er war mit dem Konservator Friedrich Mühlberg gut befreundet gewesen. Und er hat im Museum immer wieder mal Tiere aus Ägypten geschenkt, also Tiere. Tote Tier, also die Haut.
Präparat.
Oder genau. Und der André Bircher, er ist aus Köttingen. Und er ist 1862 mit 23 ziemlich mittellos auf Ägypten ausgewandert. Und dort hat er sein eigenes Import-Export-Geschäft gegründet. Also das heisst, aus Europa hat er Chemikalien importiert, Papier und auch Kleider.
Mhm.
Und in die andere Richtung hat er Waren wie zum Beispiel Gummi Arabicum, Wachs, Kaffee, Elfenbein und eben auch so begehrte Tiere verschifft. Der André Bircher, er ist in Kairo mit renommierten Ägyptologen in Kontakt gestanden und ist so eben auch an kulturelle Schätze gelandet, also kulturelle Schätze aus dem alten Ägypten. Sein Wohnsitz hatte er in der Altstadt von Kairo gehabt, also einen kleinen Mamlukenpalast aus dem 14. Jahrhundert. Und den hat er dann eigentlich wirklich so in ein regelrechtes Museum verwandelt, mit einer recht grossen Sammlung an verschiedenen kulturellen Artefakten und Objekten. Die Sammlung ist nach seinem Tod gemäss seinem eigenen Wunsch veräussert worden. Also seine Kunstschätze sind eigentlich auf die ganze Welt so verteilt worden. Unter anderem zum Beispiel ist Metropolitan Museum of Art in New York oder ist Musée Saint-Quentin in Brüssel.
Ah ja.
Sowie auch an viele private Sammler und unter anderem eben auch in Aarau.
Also an private Sammler in Aarau oder an die ANG?
Also jetzt in Aarau an die ANG, ob auch noch an private Sammler, das weiss man nicht. Ja. Aber ja, das ist halt leider nicht dokumentiert. Dass ein Geschäftsmann aus Köttingen nach Ägypten gelangt, ist übrigens nicht unbedingt im Zufall geschuldet. Und da müssen wir jetzt auch vielleicht kurz noch mal ein bisschen ausholen. Also wieso gerade Ägypten? Ägypten ist vor allem durch den Napoleon-Feldzug 1798 ins Interesse der Wissenschaft gelangt. Also die Gelehrten haben sich durch die Aufklärung verpflichtet gefühlt an der Vermessung der Welt und ja, der Inbesitznahme von kulturellen Gütern mitzuschaffen. Vielleicht muss man sagen, bei dem Feldzug. Also die Gelehrten sind mit dem Feldzug mitgegangen und haben eigentlich das erste Mal angefangen, das Land am Nil zu erkunden und auch zu vermessen, zu beschreiben. Und aus dem ist ein enzyklopädisches Werk entstanden namens «Description de l'Égypte». Und also das hat in Europa durch seine vielen Texte und Bilder eigentlich eine Welle von der Begeisterung ausgelöst.
Das ist eigentlich die Geburtsstunde von der Ägyptologie sozusagen. Weil kurz darauf ab wird ja der Stein von Rosetta entdeckt, wo die Hieroglyphen lesbar gemacht hat, weil der gleiche Text in mehreren Sprachen, unter anderem Griechisch, soviel ich weiss, abgeschrieben ist. Und mit dem, das war eigentlich dann der Schlüssel, gewesen, um überhaupt all die Dokumente und so können zu verstehen.
Genau, du hast jetzt Ägyptologie gesagt. Es wird oft auch von der Ägyptomanie in Europa geredet. Ägypten ist übrigens im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum geworden. Also der Napoleon ist bis im Feldzug bekanntlich ja nicht besonders erfolgreich gewesen. Aber Ägypten hat trotzdem seine Politik sehr stark auf Europa ausgerichtet, auch aufgrund, um sich vom Osmanischen Reich herauszulösen. Frankreich und Großbritannien haben aber immer wieder in die Innenpolitik von Ägypten interveniert, einfach um sich den Handel mit Ägypten zu sichern. Wir haben vorher gehört, auch im Bircher sein Unternehmen war eine wichtige Schnittstelle vom Handel. Und er war nicht der Einzige. Also sehr viele Waren aus dem arabischen Raum sind über Ägypten nach Europa verschifft worden. Und nach einer militärischen Intervention hat dann 1881 die britische Verwaltung Ägypten übernommen. Und Ägypten war eigentlich ab dann unter britischer Herrschaft gewesen. Wie gesagt, eben der André Bircher war nicht der Einzige. Beleid ist bereits für 1815 die Existenz von einer kleinen Schweizer Gemeinde in Alexandrien. In den 1850er Jahren ist dann die Zahl von Schweizer Auswanderern nach Ägypten rasant angestiegen. Wir haben in dieser Zeit ja auch noch andere Auswanderer.
Da haben wir ja schon.
Aus Aarau. Die Historikerin Meili schreibt zum Beispiel, dass in Ägypten wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine kleine Schweiz geschaffen, mit all ihren kleinen Annehmlichkeiten. Und es beschleicht einen bei der Quellenlektüre manchmal das Gefühl, die Schweizer in Ägypten hätten vergessen, dass sie sich eigentlich nicht in der Schweiz, sondern in Ägypten befanden. So vollendet hatten sie die Schweizer Kolonie in Kairo geschaffen. Also es ist doch auch zu einem kulturellen Austausch gekommen. Und jetzt wissen wir ja aber immer noch recht wenig über die besagten Mumien. Wir wissen ja jetzt einfach, dass die hierher gekommen sind. Woher die genau stammen, was das überhaupt für Sarkophage gewesen sind, das wissen wir noch nicht. Jetzt der Bircher, der hat ja Kontakt gehabt eben zu renommierten Ägyptologen. Womöglich hat er durch die erfahren von einer Grabung vom Gaston Maspero. Das ist ein französischer Ägyptologe gewesen, und er war damals Direktor vom Ägyptischen Museum in Kairo. Die Grabung Die hat stattgefunden im mittelägyptischen Achmim. Ich wollte jetzt nicht an dieser Stelle weiter auf die Geschichte von Achmim eingehen. Es gibt eine, also die könnt ihr auch nachlesen im Werk von der Alexandra Küffer und der Renate Siegmann. Sie haben das dort recht gut erklärt, wie genau der Gast hier jetzt auf die Grabung gekommen ist. Aber das würde jetzt zu lang gehen, um das noch auszuführen. Sie schreiben aber über die Grabung: Maspero hinterließ einen Ort der Verwüstung. Sein Interesse galt nicht der Aufzeichnung seiner Grabungstätigkeit, sondern lediglichem Fundgut. Dürftige drei Berichte decken Befunde ab von einer Nekropole, die von der prädynastischen bis in die byzantinische Zeit über 3600 Jahre kontinuierlich belegt gewesen ist. Also es ist eigentlich ja so ein kleines Ausräumen von diesen Städten, wo der Maspero vorgefunden hat. Und das ist auch nicht ein Einzelfall gewesen. Also die Ägyptologen, die sind dort recht zielstrebig vorgegangen und haben ja eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest war, was sie entdeckt haben, mitgenommen. Also die Sarkophage, die der André Bircher auf Aarau geschifft hat, das sind zwei gewesen. Die stammen aus ptolemäischer Zeit, also so 300 bis 200 vor Christus. Es handelt sich zum einen um die Mumie und den Sarg von der Sherit Min, das heisst übersetzt Tochter des Min. Min, das ist der Gott von der Fruchtbarkeit und der Vegetation. Das war so der Schutzpatron von der Stadt Achmim gewesen. Die Sherit Min, die befindet sich heute übrigens in der Sammlung vom Museum Aargau. Die war auch in einer Werkschau zu besichtigen gewesen, 2005 auf Schloss Lenzburg, und ist dann auch fotografiert und dann auch restauriert worden. Zu einem späteren, leider nicht bestimmbaren Zeitpunkt, ich nehme an, dass es recht gleich darauf runter war, ist dann ein Sarg-Ensemble vom Ired Heru gefolgt. Ich vermute, dass das der Sarg ist, der jetzt in diesem Zeitungsartikel
von abgebildet 1959.
Ist. Genau. Ja. Der ist hier als Priester in Aros bezeichnet. Ich habe aber keinen Zusammenhang gefunden zu dem. Darum gehe ich davon aus, dass das
der zweite
Sarg vom Ired Heru war. Der befindet sich übrigens jetzt auch immer noch im Besitz vom Museum Aargau, ist aber als Leihgabe in der Ausstellung vom Antiken Museum in Basel zu besichtigen. Mhm. Ja, und jetzt könnte man natürlich noch viel mehr versuchen herauszufinden. Also ich habe gelesen, dass man recht Mühe hatte, um die Särge unterzubringen. Ich habe ja vorher eben gesagt, es ist schon bei den Vögeln nicht so einfach gewesen. Jetzt kann man sich vorstellen, was mit so bemalten Särgen die Herausforderungen gewesen sind. Mhm. Also auch die konnte man kaum richtig konservieren. Man dann musste dann Vitrinen bauen für die. Und ja, heute stellt sich auch die Frage, kann man so etwas oder sollte man so etwas überhaupt ausstellen? Weil zum einen sind das ja Kulturgüter aus ehemals kolonisierten Gebieten. Und eben, wie ich vorher erzählt habe, ist man da nicht gerade besonders diplomatisch vorgegangen im Erwerb von so Objekten. Man weiss auch sehr oft gar nicht, woher so Objekte stammen oder wie genau sie akquiriert worden sind, ob sie gekauft worden sind, ob sie geraubt worden sind, ob sie geschenkt worden sind und so weiter.
Das ist ja nachher dann auch in einer politischen Diskussion natürlich relevant. Und das andere ist schon auch, ja, die Herausforderung, vor der natürlich Museen stehen. Also Sammlungen, die entstanden sind über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, und das irgendwie zurückzuverfolgen, woher ist das genau? Eben, teilweise sind ja die entstanden noch ohne Absicht, dass man das auch nachvollziehbar kann alles immer belegen, oder sind vielleicht Zufallskäufe gewesen. Manchmal hat man glückliche Einträge über Zugänge. Zu gewisser Zeit hat man mit dem, glaube ich, wahrscheinlich sind die ersten Bücher irgendwie Ende 19. Jahrhundert entstanden, wo man das einträgt. Und vorher, ja, ist das einfach so reingewandert in die Sammlungen. Mhm. Ist natürlich schwierig, ja. Wie will man mit dem umgehen? Ist vielleicht ein bisschen die Ansprüche heute sind ja auch andere. Wir haben andere Fragen an Naturgeschichte oder Geschichte allgemein, und gleichzeitig haben Museen eine Sammlung. und man muss das irgendwie in Einklang bringen. Also ich finde jetzt auch gerade eben so eine Mumie oder so einen Sarkophag in einer naturhistorischen Sammlung ist vielleicht nicht einfach auch nur etwas, wo man sich darüber freut, sondern man besitzt jetzt das und hat irgendwie den Auftrag, das zu erhalten. Aber gleichzeitig, was fängt man mit dem an, weil es thematisch irgendwie schon, denke mich, ein bisschen ein Ausreißer ist, wo man jetzt da geerbt hat.
Ja, wieso ich jetzt gerade das Beispiel ausgewählt habe, zwischen ganz vielen, wo man noch nicht viel darüber weiss, ist auch ein bisschen, weil wenn ich an ein Museum denke, dann kommt mir eigentlich recht schnell irgendetwas von Ägypten in Sinn oder das, wo ich das Gefühl habe, was Ägypten auszeichnet. Also eben so Pharaonenbilder, Pyramiden, Mumien. Und ja, das ist auch so ein bisschen, fast so ein bisschen so ein Stereotyp von einem Museum. Und ich finde es halt noch spannend, dass ja, die Ägyptomanie, wo ich jetzt einen kurzen Abriss darüber erzählt habe, auch in Aarau stattgefunden hat. Und dass man jetzt ja, in den 1950er Jahren offenbar, ja, dass auch, dass das wie auch funktioniert hat, so etwas auszustellen. Also dass man offenbar dann schon Museum und Ägypten also ja, so ein bisschen miteinander verbunden hat. Und das ist ja heute immer noch auch in grossen Museen in London, wo man nicht weit ins Naturhistorische Museum reinlaufen, um irgendetwas von Ägypten zu sehen.
Ja, ich finde, das sieht man schon sehr gut. Jetzt auch mit diesen Einzelbeispielen, wo man ein bisschen etwas dazu weiss, zu zeigen, wie sich so Museen auch verändern. Eben aufgrund von gewissen historischen Bedingungen, Ansprüchen, Wünschen. Eben der Riesenalk, wo man hütet oder gehütet hat und ja nicht veräussert hat, weil es eben eine ausgeschnorbene Art dokumentiert und dann die Sammlung von diesen Vögeln so komplettiert im 19. Jahrhundert. Und später eben ist dann die Ägyptomanie, die Spuren in Aarau hinterlässt. Genau, ich glaube, das sieht man gut. Und ich nehme an, so wäre es mit vielen anderen Objekten gleich. Da, über das haben wir jetzt nicht geredet. Du hast ja den Mühlberg als Konservator angesprochen. Ich nehme an, das Handwerk vom Konservieren hat auch stilistische oder so ein bisschen modische Strömungen. Also wie, erstens mit welchen Materialien werden die Tiere konserviert? Das kann ja teilweise heute auch belastend sein, oder? Wegen Arsen, verwendet worden ist. Aber wahrscheinlich auch, wie die Tiere müssen dargestellt werden. Also gewisse Tiere muss man dann vielleicht zeitweise irgendwie besonders gefährlich oder besonders stark hat wollen darstellen, also so in Szene setzen. Das wird auch einen Wandel erlebt haben, nehme ich an.
Genau, also das Museum tut ja die Sachen in Szene setzen, indem sie sie neu mehr platziert, neu mehr inszeniert. Aber bei diesen ausgestopften Tieren ist ja auch spannend, dass das Objekt selber schon inszeniert ist.
Ja, völlig.
Eben, weil die Ausstopfung, die kann man ja so oder so machen. Man kann das Tier aufrecht darstellen, man kann es mit anderen Tieren zusammen ausstellen. Und da gibt es im Naturama sicher auch viele Fragen, eben wie jetzt ein bestimmtes Tier soll dargestellt werden, ob das jetzt eher gefährlich soll dargestellt werden oder eher lieb. Da gibt es zum Beispiel Diskussion zum Wolf, wo es ja auch ein bisschen kontrovers ist. Ist das jetzt ein gefährliches Tier oder eher ein scheues Tier? Und in der Inszenierung von so Präparaten ist das natürlich auch wichtig.
Und gewisse Sachen kannst du ja dann selbst in einer, als Museum in einer Inszenierung wie nicht mehr ändern. Also wenn du ein Wolfspräparat hast, ich weiss nicht, ob es Naturama so eins hat, aber wenn der Wolf irgendwie seine Zähne fletscht, dann sieht er einfach automatisch aggressiv aus. Und wenn er das nicht macht und er hat vielleicht noch ein paar Junge dabei, dann sieht es eher wie so ein fürsorglicher, ja, so ein liebes Wolfsrudel aus.
Also ich finde, der Wolf im Naturama sieht sehr lieb aus.
Okay.
Ist aber auch eher ein modernes Präparat.
Ja.
Ja, das Naturama ist übrigens gerade an der Konzeption von einer neuen Dauerausstellung, die bis 2030 sollte fertig sein. Das Projekt heisst Revit. Und auf der Webseite schreiben sie, passend zu der heutigen Folge, die Welt verändert sich und Museen müssen sich mit ihr verändern.
Und ich glaube, das hat auch die Folge gezeigt. Also das Museum ist im Wandel und hat eine Sammlung, die aber teilweise, ja, Zeiten spiegelt, die schon längst vergangen sind und Vorstellungen und Ideen und man muss irgendwie, ja, schauen, wie man das produktiv machen kann oder wie man mit dem umgeht, was man will zeigen, was auch vielleicht ja, ob man noch Objekte hat, die überhaupt zu den Fragen, die man heute hat, passen. Hm. Also es ist ja nicht nur einfach, dass das jetzt lässig ist und mega tolle und exotische, spannende Aushängeschilder, sondern es ist eben die Frage, okay, was kann man an denen überhaupt zeigen? Oder ist es dann in einer Belastung, weil man jetzt etwas geerbt hat, wo man irgendwie nicht mehr richtig verwenden kann?
Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das dann 2030 aussieht. Ja, ich glaube, wir können hier damit die Folge beenden. Ich grüße noch alle vom Naturama. Und ja, dann hören wir uns vielleicht nächsten Monat, vielleicht auch nicht. Es ist noch nicht ganz klar. Eben, wie Anfang gesagt, wir werden nicht mehr ganz so regelmässig eine Folge veröffentlichen.
Aber wir werden uns auf alle Fälle hören und es wird auch weiterhin Geschichten aus Aarau geben. Danke vielmals. Ich glaube, es ist ein spannender Einblick und ich werde mit anderen Augen so naturhistorische Sammlungen, glaube ich, anschauen und die Objekte und mich schon auch fragen, aus welcher Zeit sind die, mit was für Überlegungen oder Gedanken haben die Leute so ein Präparat hergestellt, was ist ihnen vielleicht durch den Kopf, wo sie, ich weiss nicht, ein Bär oder ein Reh ausgestopft haben. Oder was hat es vielleicht sonst noch so für Objekte rum? Weil ich habe schon auch persönlich rechte Verbindungen zu Naturhistorischen Museen. Ich bin so als kleines Kind immer oder sehr regelmäßig von meinen Eltern ins Naturhistorische Museum von der Uni Zürich mitgenommen worden. Und ich weiss, ich bin leicht entsetzt, aber fasziniert gsi von so einer Riesenkrabbe, wo glaube ich gefühlt so gross gsi isch wie ich selber. Und das hat mich dann schon, wenn man mal Ferien am Meer gemacht hat, ist mir die ein paar Mal durch den Kopf und ob es echt die auch jetzt da im Meer hat. Und ich bin dann schon ein bisschen zurückhaltend gsi mit ins Wasser gehen. Also.
Ja, und ich werde, wenn ich mal noch im echten Leben ein männliches Ross gesehen, prüfen, ob das Brustwarzen hat oder nicht. Ja, die Aufgabe, die steht mir noch bevor.
Sehr gut. Ja, viel Glück dabei.
Danke.
Und allen Zuhörenden wünschen wir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Rückmeldungen zur Folge machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Per Mail an geschichten.aus.aarau@gmail.com. Oder folgt uns auf Instagram @geschichten_aus_aarau_podcast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und ja, hoffen, dass ihr uns demnächst wieder zulasst.
Tschüss zusammen.
Ciao, Manuel.